Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Insa Wilke. Heute widmen wir uns zwei besonderen Übersetzungsprojekten und ich freue mich dafür, zwei erfahrene Kritiker an meiner Seite zu haben, den Dichter und Übersetzer Alexandru Bulutz und den Kritiker Michael Braun. Sprechen werden wir über den Band Gesellschaft für Flugversuche. Er stammt von dem chinesischen Dichter Zhang Di. Außerdem geht es um den Versuch, Goethes Projekt des westöstlichen Divans in einer der heutigen Zeit angemessenen Form zu wiederholen. Der neue Divan heißt die entsprechende Anthologie. Erstmal die Frage an Sie beide, wie halten Sie es denn mit der Übersetzung von Lyrik? Geht das überhaupt?
Ja, das geht sehr wohl, auch wenn man sehr unterschiedlicher Auffassung sein kann, was denn die Übersetzung mit einem Gedicht macht. Also, wenn der Romantiker Novalis sagt, am Ende ist alle Poesie Übersetzung, dann meint er erstmal, ja, der göttliche Schöpfungsplan übersetzt der Dichter sozusagen. Aber dann gibt es vielleicht moderne Dichter wie Robert Frost, der dann einfach behauptet, Poesie ist das, was in der Übersetzung verloren geht. Poetry is what's get lost in translation. Das ist natürlich ziemlich pessimistisch gesehen. Vielleicht müssen wir aber sagen, große Dichtung gibt es nur im Zustand beständigen Übersetzens. Und wenn wir eben zum Beispiel so Literaturen und Autoren haben aus europäischer Sicht sehr fernen Kulturen, sehr fremden Sprachen, wie dem Chinesischen oder dem Arabischen, dann sind wir eben sehr glücklich, dass es solche Menschen gibt, die ja mit einer gewissen Demut vor dem Text uns diese fernen, fremden Texte nahebringen.
Wie sehen Sie das, Alexandru Bulutz? Es ist ja tatsächlich schwer vorzustellen, Sprachen haben so unterschiedliche Klangstrukturen. Wie funktioniert das in der Dichtung, da die Klangstruktur aus dem Chinesischen ins Deutsche zum Beispiel zu übertragen?
Ich kann aus der Praxis des Übersetzens sprechen. Zwar übersetze ich keine chinesische Lyrik, aber doch rumänische Lyrik. Natürlich geht etwas verloren in der Übersetzung, was im Original vorhanden ist. Dafür gibt es eine Art Überkompensation in der Übersetzung, eine Art Überschuss. Und plötzlich wird die Übersetzung insofern poetisch, als sie etwas hervorbringt, was es gar nicht gibt im Original. Eine Art kreativer Übersetzung.
Kommen wir mal zu dem Band von Zhang Di, Gesellschaft für Flugversuche. Was können Sie uns denn über diesen Autor sagen und wer hat ihn übersetzt?
Also Zhang Di, Gesellschaft für Flugversuche, da lesen wir jetzt aus dem Chinesischen von Lea Schneider und Dong Li. Dazu ist zu sagen, Lea Schneider ist eine junge Autorin, die uns in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren auf wunderbare Weise eben chinesische moderne Poesie nahegebracht hat. Man muss gleichzeitig sagen, wir oder ich zumindest als Leser, der des Chinesischen nicht mächtig ist, der nun überhaupt ist das eine ganz fremde Schrift, ganz fremde Klänge, da brauche ich das absolute Vertrauen in die Übersetzerin oder den Übersetzer. Es gibt aber nun mal, wenn man jetzt die deutsche Literaturlandschaft ansieht, nur 3, 4 oder vielleicht 5 Sinologen, Sinologinnen, Übersetzer und Übersetzerinnen, die das leisten können, die uns diese chinesische Poesie nahebringen. Und da gibt es, glaube ich, auch durchaus Konkurrenz unter diesen wenigen Sinologen und Sinologinnen. Lea Schneider zum Beispiel hat ja vor einigen Jahren eine Anthologie herausgegeben, China Box. Da behauptet sie, das ist die erste Anthologie seit 20 Jahren, die uns moderne chinesische Poesie nahebringt. Seltsamerweise hat Wolfgang Kubin, der vorher über viele Jahre die ganzen modernen Poeten übertragen hat, nur 2, 3 Jahre vorher auch eine Anthologie herausgegeben mit chinesischen Dichtern, die nun ganz andere Autoren und Autorinnen präsentiert, sodass wir erstmal verblüfft davor stehen und ich feststelle, aha, da gibt es erstmal auch eine Konkurrenz unter Übersetzerinnen und Übersetzern.
Das ist schön, dass Sie das sagen, dann machen wir uns nichts vor. Natürlich haben Übersetzerinnen und Übersetzer eine gewisse Macht, wenn es darum geht, jemanden aus einer fremden Sprache, die vielleicht sogar einfach wenig Menschen in Deutschland sprechen oder verstehen, dann im Deutschen vorstellt. Insofern, das ist aber eigentlich immer so, wenn es Herausgeberinnen und Herausgeber gibt bei einem Band. Insofern ist die Frage immer interessant, wie wird uns da denn jemand präsentiert? Also an Sie die Frage, Alexandru Bulutz, was sind denn das für Gedichte, mit denen uns Dong Li und Lea Schneider diesen Dichter vorstellen?
Der Band beginnt mit einem, für meine Begriffe, instruktivem Vorwort, eine Anleitung auch zum Lesen dieses Gedichtbandes. Man erfährt über den Autor Zhang Di, dass er Dozent ist in Beijing für chinesische Lyrik. Er kennt sich also in der reichen Lyrik Chinas aus. Er kennt die Lyrikgeschichte Chinas. Er kennt die verschiedenen Epochen im ersten und zweiten Jahrtausend. Was er aber macht, ist Folgendes. Er versucht, diese reiche Tradition zu verbinden mit der okzidentalen Tradition. Der Titel des Bandes, Gesellschaft für Flugversuche, geht zurück auf ein Gedicht, das unter anderem verschiedene Namen ins Spiel bringt, unter anderem Paul Celan und Thomas Tannenströmer, und verortet die chinesische Lyrikgeschichte im Dazwischen der okzidentalen Geschichte. Es ist sehr interessant, wie er damit operiert. Er belässt es bei der Referenz. Er stellt nicht einen Aspekt aus Celan vor und auch keinen Aspekt aus Tannenströmer vor, sondern er spielt nur mit der Nennung des Namens und belässt eigentlich die Denkarbeit, die Auslegungsarbeit, was es hieße, dass etwas im Dazwischen liegt, dem Leser im Vertrauen darauf, dass er diese Autoren des Okzidents kennt.
Das ist sehr interessant. Wie würden Sie die Poetik beschreiben, Michael Braun?
Ja, Alexander Bulutz sprach ja eben vom instruktiven Vorwort, das Lea Schneider zu dem Band beigesteuert hat. Da muss ich auch von einer Verblüffung berichten. Lea Schneider sagt, der perfekteste Ort für die Entstehung von Poesie in den letzten Jahrzehnten war in den 80er Jahren der Campus der Universität Peking. Ja, was ja erstmal eine Überraschung ist. Ja. Hier wird nicht von einem Massaker gesprochen auf dem Platz des himmlischen Friedens. Das kommt überhaupt nicht vor, in dem ganzen Buch nicht und im Vorwort nicht. Das ist erstmal eine Überraschung, weil unsere Wahrnehmung oder meine Wahrnehmung von chinesischer Poesie war immer geprägt auch durch diese Einleitungen von Wolfgang Kubin und durch Autoren, für die dieses Ereignis im Juni 1989 ganz zentral war. Jetzt haben wir diesen Zhang Di und da stelle ich fest, hier spricht jemand mit einem äußerst ja fein konturierten kosmopolitischen Bewusstsein mit ganz verschiedenen Referenzsystemen, auch aus europäischer und amerikanischer Poesie. Eine Bewusstseinspoesie, die das Angeschaute, die die Gegenstände aus ganz großer reflexiver Distanz betrachtet, als würde jemand so mit so einer Art wissenschaftlichen Forscherblick auf die Dinge schauen.
Hören wir mal ein Gedicht, und um die Überraschung zu teilen, die Sie beide haben.
Aus der Reihe: Sämtliche Gründe, die du dir vorstellen kannst, sind richtig. Keine Katze aufgezogen zu haben, zählt als einer. Keine Hunde aufgezogen zu haben, zählt als einer. Wenn du darauf bestehst, dann zählt keine Ameisen aufgezogen zu haben als einer. Wenn du wirklich darauf bestehst, dann zählt keine Walfische aufgezogen zu haben als einer. Aber, und das ist wirklich brutal, wie wir von dir, wie wir von uns verlangen, einem Gedicht mehr Glauben zu schenken als der restlichen Welt, das zählt nur als ein halber. Sämtliche Gründe. Subtil richtig, subtil falsch. Das heißt, was wir erklären können, was uns erklären kann, ist nicht nur unsere Niederlage, es ist auch unsere Schande. Na dann. Ob man gute Gedichte schreibt oder nicht, zählt als einer. Dass wir die Gastgeber der Welt nie gesehen haben, das zählt als einer. Dass wir die Teufel an unserer Seite nie mit Namen kennen, das zählt als einer.
Das klingt ja nun tatsächlich ganz anders, als was man vielleicht im Kopf hat, wenn man das Stichwort chinesische Lyrik hört. Wie würden Sie das beschreiben? Das klingt gar nicht sehr fremd.
Was man bei dem Zhang Di immer auch geliefert bekommt, ist quasi die Markierung der Gedichte als serielles Produkt. Eine Einführung, heißt es als Nachsatz zu irgendeinem Gedichttitel, oder aus der Reihe wird da angeführt, als sei so ein Gedicht immer nur vorstellbar als seriell produziertes Gebilde. Und was mich da ein bisschen in einen Abstand gebracht hat gegenüber den Gedichten, ist das wirklich sehr massive Spiel mit diesen ganzen Autoren der Weltpoesie, die ja eingeflochten werden in dieses reflexive Grübeln, das Zhang Di hier vorführt.
Wirkt das ein bisschen anbiedernd an ein westliches Publikum oder würden Sie sagen, nein, das ist jetzt nicht gezielt auf ein westliches Publikum, sondern das beschreibt einfach eine Auseinandersetzung, die dieser Dichter führt innerhalb der Weltliteratur, Alexandru Bulut?
Letzteres würde ich behaupten. Ich kann für mich sagen, dass mir Zhang Di näher steht als die Lyrik, die wir gleich vorstellen werden im Neuen Divan. Das liegt eben auch daran, dass er versucht zu verknüpfen, was im Grunde nicht verknüpfbar ist, nämlich diese großen Traditionslinien China und Okzident. Was das konkrete Gedicht angeht, man kann durchaus deuten, dass es sich hier um diese auch im Vorwort angesprochene feingliedrige Sozialkritik handelt. Darauf wird auch im Vorwort aufmerksam gemacht, zum Beispiel, dass er sich entfernt von der sogenannten sentimentalistischen Tradition, dass er auch kein Poet ist, der offensichtlich Sozialkritik übt. Und dennoch gibt es diese Sozialkritik in Wendungen wie diesen sogenannten Passivkonstruktionen. Zum Beispiel von Pflanzen heißt es, sie wurden erfroren. Das ist das Fremde im Deutschen, das man plötzlich vorgestellt bekommt, und das finde ich sehr schön.
Jetzt haben Sie uns eine so schöne Brücke zum zweiten Band gegeben, die will ich jetzt auch gleich beschreiten. Da spielen Übersetzungsprozesse ja eine entscheidende Rolle. Das Buch heißt Ein neuer Divan, ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West und wurde von Barbara Schwepke und Bill Swenson herausgegeben. Es bezieht sich auf Goethes westöstlichen Divan. Was war das nochmal, Goethes westöstlicher Divan?
Ja, das ist 200 Jahre her, was der Goethe hier herbeigezaubert hat. Nämlich wohl die erste gründliche Auseinandersetzung mit sogenannter orientalischer Poesie, orientalischer Kultur, östlicher Kultur, wie man vor 200 Jahren wahrscheinlich noch zu Recht sagen konnte. Und es ist eine absolut sympathetische Beschäftigung mit dieser Kultur, auch mit dem Islam. Goethe hat sich ja mit dem persischen Dichter Hafiz beschäftigt. Das war ja der Anlass, überhaupt diesen Divan zu schreiben. Und Goethe ist vollkommen enthusiastisch, als er 1814 die Übersetzung eines österreichischen Orientalisten von diesen Hafiz-Versen liest und fängt dann eben an, Gedichte zu schreiben, die orientalische und okzidentale Kultur zusammenbringen wollen. Und die Mission des westöstlichen Divans ist eben, diese vermeintliche Trennung zwischen Orient und Okzident aufzuheben. Ja, und Goethe hat da wunderbare Dinge auch formuliert dazu. Wollen wir an diesen Produktionen der herrlichsten Geister, also im Orient, teilnehmen, so müssen wir uns orientalisieren. Der Orient wird nicht zu uns herüberkommen. Ja? An solchen Entschlüssen fehlt es vielleicht in der Gegenwart.
Wie knüpft denn jetzt der neue Divan daran an?
Darf ich kurz etwas ergänzen dazu? Dass dieses Projekt von Goethe überhaupt entstehen konnte, hängt zusammen mit seinem universalistischen Ansatz. Er selbst gilt ja als Universalgelehrter. Nun gab es soeben ein Zitat von Goethe: Der Orient wird nicht zu uns herüberkommen. Man muss aber ergänzen, dass auch Goethe nicht wirklich zum Orient hingegangen ist, sondern das war mehr eine Kopfreise.
Schwierige Lage mit diesen Projektionen und den Vorstellungen. Was macht jetzt der neue Divan? Was ist das für ein Projekt?
Also, man will auch hier die Mission des westöstlichen Divan weiterführen, wie die beiden Herausgeber erklären. Jetzt haben wir hier 24 Dichterinnen und Dichter versammelt, und zwar aus Arabisch, Russisch, Türkisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und so weiter. Aus vielen Sprachen kommen hier Dichter zusammen und greifen zum Teil, also es ist gegliedert nach den 12 Büchern des westöstlichen Divan von Goethe. Das bildet jeweils die Überschrift und dann setzen die Dichter mit ihren eigenen Gedichten an. Und dann müsste man unterscheiden, es gibt hier sehr unterschiedliche Formen der Aneignung. Es gibt da Gedichte, die sich an der Divan-Thematik, an den Motiven, an den Figuren dort selbst abarbeiten und versuchen, das aufzunehmen. Dann wiederum gibt es Gedichte, die sich vom Original, also vom westöstlichen Divan zum einen und auch von dem fremdsprachigen Gedicht, wo dann deutsche Übersetzungen vorliegen, vollkommen emanzipieren. Also bei diesen Übersetzungsarbeiten, da muss man dann auch sehen, da gibt es auch Gedichte, also die auf Deutsch quasi als Übersetzung angeboten werden, die überhaupt nichts erstmal übersetzen, sondern einfach ein eigenständiges Gebilde vorlegen, das in irgendeiner Weise sich ganz kritisch bezieht auf das Original.
Und da hören wir jetzt ein Beispiel, nämlich eine englischsprachige Strophe von Khaled Mahtawa, die auf das Buch des Sängers aus Goethes Divan reagiert und danach gleich im Anschluss die erste Strophe der Nachdichtung von Anne Cotton und die Reaktion also auf diesen Khaled Mahtawa.
Find the poet by the channel of Mozambique. Flown south to taste the air of the first migrants. Kaida's progeny canoeing from the other side of earth.
Nachdichtung von Anne Cotton. Sonntag im Osten, Mond in der Sonne Wanne. Findet die Autorin oder lass sie ziehen. Denn sie ist unterwegs, wo die Luft an einem vorbeigeht. Seit Jahrmillionen gleich verändert die Chemie mit ihrer bloßen Konstanz uns, die wir ziehen, wie Tee. Das sieht sie ein.
Was passiert da bei dem, was wir jetzt gerade gehört haben, bei diesem Dialog zwischen Mahtawa und Anne Cotton?
Es gibt eine Emanzipation in der Nachdichtung durch Anne Cotton. Zum Beispiel steht für sie gleich fest, um welches Geschlecht es sich handelt. Find the poet heißt es im Original und in der Nachdichtung finde die Autorin oder lass sie ziehen. Wobei ich behaupten würde, dass hier die Emanzipation sich noch im Grenzen hält. Es gibt gravierende Verschiebungen hier, aber es gibt ein weiteres Beispiel im Buch, nämlich von Maren Kames, wo man durchaus von einer absoluten Emanzipation sprechen kann, im buchstäblichen und übertragenen Sinn.
Das ist ja regelrecht erzürnt, das Gedicht von Maren Kames, die auf Fatil al-Azawi, den irakischen Dichter, reagiert und vor allen Dingen auf die Geschlechterverhältnisse, die da unterschiedlich aufgefasst werden in diesen beiden Gedichten. Finden Sie denn das angemessen, Michael Braun?
Ich finde das tatsächlich angemessen und auch deshalb, weil hier ein Moment von Lebendigkeit und ja, vielleicht kann man sagen, Trotz aufblitzt, aber eines produktiven Trotzes. Man hat hier den Fall von poetischer Übersetzung als konsequenter Gegengesang. Ja, und es hat natürlich, ist es auch eine Attacke auf die Liebesvorstellungen oder auf die Vorstellungen vom Agieren des Eros, des männlichen Poeten, der übersetzt wird. Ja. Und insofern ist das diese Art von Gegengesang hat was ungeheuer Produktives. Weniger interessant ist es, wenn wir, was auch einige Beispiele vorliegen, wenn zu sehr mit den Motiven aus Goethes Divan, den Figuren daraus, versucht wird, das noch einmal aufzurufen. Das hat manchmal dann doch etwas, ja, ich weiß nicht, Verstaubtes oder auch Verkrampftes. Ich freue mich dann zwar, wenn ich auch Gedichte lesen kann, die den Geist der Form des Vorbilds, also vom westöstlichen Divan, aufnehmen. Also Goethes virtuose Kreuzreime und Paarreime, die er da zusammengefügt hat in seinem westöstlichen Divan. Auch da gibt es eigentlich schöne Beispiele im neuen Divan, wenn Ulrike Dresner Don Patterson übersetzt. Das ist also sehr gelungen. Aber immer dann, wenn man zu sehr auf den alten Stoff zurückgeht und vom Mundschenk zum Beispiel spricht, in einem Gegenwartsgedicht, das irritiert.
Also das klingt ja doch nach einem sehr üppigen Band. Am Ende stehen auch noch mehrere Essays, die einem die Rezeptionsgeschichte des Divan einordnen. Vielleicht dazu als abschließende Frage, wie würden Sie denn sagen, schließt dieser Band an die Rezeptionsgeschichte des westöstlichen Divan an?
Also ich würde sagen, einiges ist mir auch zu brav. Sehr schön in den Essays ist, wenn zum Beispiel Stefan Weidner versucht darzulegen, eigentlich ist jetzt mal eine neue Art von Übersetzung fällig, was orientalische Sprachen, was arabische Sprachen, was das Persische betrifft. Diese Trennung von West und Ost, wie sie Goethe noch vorgenommen hat, die gibt es so gar nicht mehr. Längst sind arabische Weltpoeten Bestandteil einfach moderner Poesie. Hier braucht nichts mehr herübergeholt zu werden. Das gibt es schon.
Michael Braun und Alexandru Buluc über das Buch Ein neuer Divan, ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West. Herausgegeben von Barbara Schwepke und Bill Svensson. 228 Seiten, 30 Euro. Und am Anfang des Büchermarktes haben wir gesprochen über Zhang Di, Gesellschaft für Flugversuche. Aus dem Chinesischen übersetzt von Lea Schneider und Dong Li. Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag. 104 Seiten, 19 Euro. Das war's für heute vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wilke.